Guten Morgen, auch meinerseits. Ich dachte heute Morgen, einen dieser vier Texte, die über den Einzug Jesu in Jerusalem sprechen, einfach mit uns zusammen vorzulesen. Und ich lese den Text aus Lukas 19, die Verse 28 und folgende. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, den der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von seinen Jüngern und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineingekommen, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf den kein Mensch je gesessen hat, bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, spricht so zu ihm: Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen diese dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer und aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Soweit Gottes Wort. Ein sehr ereignungsreicher Tag. Und mit diesem Tag wird auch die sogenannte K-Woche, beginnt die sogenannte K-Woche, und jeder Tag in dieser Woche ist sehr, sehr ereignisvoll, und ein Großteil der Evangelien widmen sich der Beschreibung dieser letzten Tage, dieser letzten Woche von Jesus Christus. Ich dachte, mit uns heute Morgen einfach das Bild, die Geschehnisse dieser Zeit etwas unter die Lupe zu nehmen und uns versuchen, die Ereignisse etwas aufzuzählen und dann einige Schwerpunkte zu setzen und zu sehen, was hat das mit unserem Leben zu tun, mit unserem Alltag. Die Ablehnung Jesu Christi als den von Gott kommenden Messias nahm immer mehr zu. Und Jesus tat immer wieder noch Wunder und Heilungen, aber man merkt, in seinem Gesamtwirken zog er sich immer wieder, immer mehr zurück aus einem öffentlichen Wirken. Und spätestens dann, als er in Bethanien einen seiner Freunde, der verstorben war, auferweckt hatte, spätestens da, denke ich mal, nahm die Ablehnung und die Entscheidung, doch zu handeln und von seitens der Hohepriester und Pharisäer, von der Oberschicht, von der geistlichen Oberschicht im Volk, sagten die: Wir können nicht mehr warten. Die ganze Stadt, die ganze Welt läuft ihm nach. Wir müssen ihn umbringen. Und so lesen wir, dass Jesus sich sogar für eine ganze Zeit in die Wüste zurückzog, in die Stadt Ephraim, und da verbrachte er die Zeit alleine mit den Jüngern. Aber irgendwann mal finden wir ihn wieder unterwegs. Und jetzt ganz klar, wie schon so oft, aber dieses Mal unterwegs nach Jerusalem, wieder in diese Stadt, aber in diesem Zusammenhang sagt Jesus immer wieder zu seinen Jüngern, ich glaube, dreimal lesen wir das in den Evangelien, dass er dreimal den Jüngern das ankündigt und sagt, er nimmt sie zur Seite und sagt zu ihnen, ich gehe nach Jerusalem, aber ich werde verraten werden, ich werde von dem Volk, von den Obersten des Volkes werden die mich erniedrigen, die werden mich anspeien, die werden mich umbringen, aber ich werde wieder auferstehen. Ich sage es mit eigenen Worten. Die Jünger verstanden diese Worte nicht, die Jesus ihnen sagte, aber er warnte sie immer wieder vor. Und jetzt sind sie unterwegs nach Jerusalem, kommen irgendwann mal in die Stadt Jericho. Und auch da wird uns beschrieben, was geschah in der Zeit, als sie in Jericho waren. Einmal lesen wir von der Begebenheit von den zwei Blinden, die am Stadtrand saßen. Und als sie es mitgekriegt haben, da kommt Jesus Christus, von dem sie schon so viel gehört haben. Dann waren sie nicht mehr aufzuhalten. Und in Markus-Evangelium wird einer sogar namentlich benannt, der Bartimäus. Und die schrien, und wir lesen, der Bartimäus schrie und rief, erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Messias, der du von Gott gekommen bist, hieß es mit anderen Worten, erbarme dich meiner. Das war unterwegs nach Jerusalem in der Stadt Jericho. Und noch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gab es in dieser Zeit in Jericho. Wir kennen den kleinen Zacchaeus, der oft auf den Baum geklettert ist. Die Kinder haben uns das schon so oft erzählt und vorgespielt. In verschiedener Art und Weise haben wir diese Geschichte gehört. Der kleine Zacchaeus, der auf den Baum geklettert ist, der sich nicht nehmen wollte. Es koste ihm alles, was es koste. Aber der wollte Jesus sehen. Und wie Jesus ihn ruft, in sein Haus einkehrt und wir lesen, die Bekehrung von Zacchaeus, wir lesen das, wie er sich zu Jesus wendet, zu Gott wendet und er sagt, dass er bereit ist, das, was er falsch getan ist in seinem Leben, wieder gut zu tun und er bekehrt sich, er glaubt an den Herrn und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Wer sind die Söhne Abrahams? Menschen, die glauben. Auch er glaubt. Deshalb ist er ein Sohn Abrahams. Er glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Und dann sagt Jesus diesen Schlüsselvers vom Lukas-Evangelium. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir werden zu diesem Vers nochmal zurückkommen. Aber das war der Vorspann dieser Ereignisse und das geschah in Jericho und wir lesen, dass Jesus daraufhin nach Jerusalem ging. Es war nicht mehr weit bis in die Stadt Jerusalem und wir lesen, dass er 6 Tage vor dem Passa, das lesen wir in Johannes 12, kam Jesus nach Bethanien, da wo seine Freunde wohnten, da wo Maria, Martha und von ihm der Auferweckte, ihr Bruder Lazarus, wohnten. Und das war die Stelle, wo Jesus ausruhte. Er kam nach Bethanien zu seinen Freunden und da erlebt er, und das erleben die ganzen Jünger um ihn herum, die Salbung seiner Füße. Und das lesen wir, wie Maria ein Pfund Salböl, ein sehr teures Öl nahm und seine Füße gesalbt hatte. Wahrscheinlich war Maria die Einzige aus dem Kreis der Jünger, vielleicht auch die Einzige aus dem Kreis der Menschen damals, die das doch noch vorher verstanden hat, dass Jesus wirklich sterben wird. Weil Jesus sagt das und er bezieht das, diese Tat, auf sein Sterben und er sagt, das war die Vorbereitung auf mein Begräbnis. Und sie hat das im Glauben getan und überall da, wo das Evangelium verkündigt wird, wird man auch von ihr und von dieser Tat sprechen. Und am nächsten Tag ist Passa. Das heißt, diese Ereignisse, er kehrt so wie gestern nach Bethanien zu seinen Freunden ein und am nächsten Tag ist Passa, weil wir lesen, am folgenden Tag, als die große Volksmenge und so weiter, lesen wir, wie was geschah zu Passa. Es haben viele Jesus begleitet. Ich habe es mir versucht vorzustellen, auch jetzt die Tage, wo ich immer wieder diese Texte gelesen habe, immer wieder versucht habe, mir das Bild zu skizzieren, was damals geschah, war ich immer überzeugter, da waren viele Menschen um Jesus herum. Wo sie alle in diesem kleinen Dorf übernachtet haben, ich weiß es nicht. Man liest, dass auch der blinde Bartimäus, der sehend geworden ist, auch er folgte Jesus nach. Viele, die die Auferweckung von Lazarus miterlebt haben, die folgten aus dem Grund Jesus nach und so weiter. Es kamen viele Menschen, die ihn begleiteten. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ruft Jesus zwei seiner Jünger beiseite und er gibt ihnen einen Auftrag, ins Nachbardorf zu gehen und die Eselin, das Muttertier mit dem Fohlen, ein junger Esel, lesen wir in einer anderen Stelle, der schon in dem Alter war, dass man ihn reiten konnte. Aber ein wichtiges Detail: es hat keiner von den Menschen bis jetzt auf diesem Tier gesessen. Ein sehr wichtiges Detail, was mehrmals wiederholt wird. Und Jesus schickt seine Jünger, erzählt ihnen ganz genau, wie es sein wird. Und so geschieht das auch. Sie kommen ins Dorf, sie finden diese Eselin mit dem Fohlen, sie nehmen die mit. So wie ich es verstanden habe, nehmen sie beide mit und führen sie zu Jesus. Und auf die Frage der Herren sagen sie, der Herr braucht seiner. Und die lassen sie gewähren. Die geben die Tiere ab und sie bringen diese Tiere zu Jesus. Legen Kleider auf das Tier und setzen Jesus drauf, heißt das. Oder Jesus setzte sich selber drauf. Und sie gehen gemeinsam in dieser großen Schar, gehen sie den Berg runter. Bevor wir uns diese Schar der Menschen genauer angucken, dachte ich kurz zu blenden, passt auch sehr gut mit unseren Kindern hier vorne, kurz über dem Esel was zu sagen. Ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, mein Haustier zu haben. Ich habe viele Haustiere gehabt, Schildkröten und Waranen, Katze und Hund, eine Kuh und Schweine haben wir gehabt und Hühner, viele verschiedene Tiere, aber ich habe mir immer gewünscht, eine Ziege. Ich weiß nicht warum, ich habe nie eine Ziege bekommen, aber eines Morgens, ich weiß noch genau, es waren Sommerferien, kommt meine Mutter vom Bazar, weckt mich und sagt, Johann, ich habe dir was gebracht, steh auf, guck mal nach draußen. Ich war sofort wach, lief nach draußen und was sehe ich? Wir hatten so ein Tor, was im unteren Bereich zugeschweißt war mit einem großen Blech. Und ich sehe das Bild heute noch, habe ich das vor Augen, wie ein kleines Eselsfohlen in den Hof bei uns reinguckt. Meine Mutter hat es aus einem Wassergraben gerettet und dieses Eselsfohlen ist ihr einfach gefolgt. Sie hat gefragt, wem es wohl gehört, hat keinen gefunden und so kam dieses Eselsfohlen zu uns. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das in den folgenden Tagen oder Wochen aussah, wie wir mit der ganzen Straße für diesen Esel eine Hütte gebaut haben und ganz viel Freude an diesem Tier hatten. Aber jetzt zu dem Ereignis zurück, wie Jesus und das Eselsfohlen, auf dem noch keiner gesessen hatte. Es gibt viele Menschen, die hier mit Esel oder Pferden zu tun hatten, als Lasttiere, auf die man sich auch draufsetzen kann und reiten kann. Kinder, ihr könnt nachher eure Opas und Omas fragen, wie es wohl ist, wenn auf ein Tier, auf dem noch kein Mensch sich jemals draufgesetzt hat, wenn sich ein Mensch das erste Mal auf ein Pferd oder auf einen Esel draufsetzt, was passiert mit diesem Tier? Könnt ihr eure Opas und Omas nachfragen, die werden es euch genau erzählen. Dieses Tier wird wild und läuft durch die Gegend und macht alles, um den Reiter von seinem Rücken zu werfen. Was lasen wir aber hier? Jesus setzt sich drauf und er reitet. Vor und nach ihm ist eine schreiende Volksmenge, die mit Palmzweigen und Kleidern rumwedeln. Kleider liegen auf dem Boden. Tiere sind sehr vorsichtig. Sie gucken ganz genau, wo sie drauftreten. Bunte Kleider liegen auf dem Boden. Es ist eine schreiende Menge. Und was passiert? Das Tier trägt Jesus. Wir lesen nichts von Unruhe oder von wilden Galopp. Wahrscheinlich sogar ohne Zaumzeug. Wir finden hier nichts davon. Jesus sitzt auf diesem Tier und reitet in die Stadt Jerusalem. Warum? Weil Jesus Gott ist. Jesus ist der Schöpfer des Universums. Und das wusste dieses Tier ganz genau. Auch wenn wir Menschen das nicht immer glauben. Die Tiere wussten das. Und Jesus reitet auf diesem Tier in die Stadt. Und die ganze Stadt kommt in Aufruhr, kommt in Bewegung. Und man hört immer wieder diese Frage, wer ist denn dieser? Man liest auch, dass die Menschen aus der Stadt rauskamen. Nicht nur diese Menge, die von Bethanien den Ölberg runterging. Wer in Jerusalem war, der kann sich das Bild sehr gut vorstellen. Den Berg runter, durch das Kidron-Tal durch und dann das Goldene Tor, was jetzt zugemauert ist. Dieses Bild können wir uns sehr gut vorstellen. Aber jetzt kommt auch eine Volksmenge aus der Stadt heraus, eine Volksmenge mit Jesus. Und sie schreien und jubeln ihm zu. Und in der ganzen Stadt ist diese Aufruhr. Wer ist denn dieser? Und die Antwort, die wir in der Bibel finden, wie die Menschen sich gegenseitig geantwortet haben, das ist doch der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Darf ich eine Frage stellen? War Jesus ein Prophet? Kam Jesus aus Nazareth in Galiläa? Nein. Jesus war Gott. Jesus war der Messias, der von Gott gekommen ist, der lang ersehnte Messias. Und alle seine Wunder, die er tat, sollten die Menschen zum Glauben bringen. Aber was hatte die schreiende Volksmenge erwartet? Nicht nur, ich will es nicht nur negativ herstellen, auf keinen Fall. Wir lesen das, dass die Jünger, die Jesus begleitet haben, die eigentlich angefangen haben zu Lob singen und zu preisen. Und das will ich noch mal vorlesen. Wir lesen das, dass die Jünger damit anfingen und als er schon den Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all seine Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Sie haben Gott gepriesen für all die Wundertaten, die er getan hat. Und dann packte die Volksmenge dieses Loblied mit an. Aber wen sahen sie in Jesus? Sie haben schon erwartet, dass es ein König sein wird. Und das lesen wir auch in dem Gleichnis, was Jesus kurz vor dem Einzug in Jerusalem erzählt. Und er sagt auch, nach diesen Worten geschah dieser Einzug, ein Gleichnis, wo er merkte, dass die Erwartung, dass wenn er jetzt nach Jerusalem kommt, dann wird das Reich Gottes hergestellt, dann wird er, der König, sichtbar herrschen. Und in diesem Zusammenhang erzählt er den Menschen dieses Gleichnis. Es kann sein, dass ein König, der Herrscher ist und der das Sagen hat, außer Landes reist. Aber sein Untertan gibt dir Aufgaben. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr unter seinem Machtbereich sind. Sein Untertanen gibt dir Aufgaben. Und Menschen, die seine Königsherrschaft ablehnen, die werden dafür zur Verantwortung gezogen. Und Menschen, die das erlebt haben, die den König als ihren König gesehen haben, wie er außer Landes zieht, die bekommen Gaben. Und sie sollen diese Gaben einsetzen in ihrem Leben. Aber die Erwartung im Volk war groß. Jetzt ist er da, jetzt ist der König da und er wird herrschen. Er wird die Römer des Landes verweisen. Wie gesagt, nicht alle, aber viele, viele aus dieser schreienden Volksmenge haben das gedacht. Der König ist da. Und er wird uns von der Besatzung befreien. Und was passiert, nachdem Jesus sich der Stadt genähert hat und schon ganz nah an der Stadt war? Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jesus weinte. Hat er Grund zu weinen? Er wurde doch gefeiert. Er hat das erste und einzige Mal eine Parade angenommen. Er wurde auf ein friedliches Tier gesetzt und als König gefeiert. Und die Menschen riefen ihm zu. Und 6-mal lesen wir in den Evangelien diesen Ruf aus der Volksmenge. Wohlgemerkt aus der Volksmenge, diesen Ruf, Hosianna. Das ist die griechische Form von dem hebräischen Wort, hilf doch oder rette jetzt. Und die Worte, die sie aussprachen, die sie somit an Gott, das war ein Bittruf, den kannten sie aus dem Psalm 118. Und da lesen wir: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns an ihm. Ach Herr, hilf doch, Hosianna. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie dachten, jetzt ist es da. Jetzt zieht der König in die Stadt Jerusalem und er wird uns befreien von den Römern. Herr, hilf doch. 6-mal finden wir dieses Wort. Die Jünger sprachen über seine Wundertaten, über das, was er getan hat. Die Kinder schlossen sich diesem Lob mit an. Und wie Jakob schon sagte, spätestens im Tempel, als diese Menge von Jüngern, von Erwachsenen und Kindern Gott Lob brachte, konnten die Pharisäer das nicht mehr aushalten. Und sie sagten, sag doch. Aber Jesus sagt, nein, da werden die Steine schreien müssen. Mit dieser Parade forderte Jesus seine Gegner auf, endlich mal zu handeln. Und er wusste ganz genau, worauf er sich einlässt. Mit dieser Parade, mit diesem Einzug in Jerusalem, wusste Jesus ganz genau, dass jetzt seine Tage gezählt sind, weil das konnten die Menschen, die seine Königsherrschaft abgelehnt haben, nicht mehr dulden, nicht mehr ertragen. Was hat dieses ganze Geschehen mit uns heute zu tun? Denken wir nochmal an diesen Vers, an diesen Schlüsselvers im Lukas-Evangelium. Wofür ist Jesus Christus gekommen? Kam er, um sich in Jerusalem als König auf den Thron zu setzen? Ist er dafür gekommen? Nein. Das hat er doch immer wieder erklärt, den Menschen erklärt. Ich bin gekommen, der Sohn des Menschen ist gekommen. Wofür? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er hat die Botschaft von der Königsherrschaft erklärt. Mit vielen Gleichnissen, mit vielen Geschichten hat er das erklärt, was das heißt, die Königsherrschaft Gottes auf Erden. Und er sagt, die wird lange nicht immer sichtbar sein, diese Königsherrschaft. Aber selig sind die Glauben, die in diese Königsherrschaft hineingehen, die werden gerettet werden, die sind nicht mehr verloren. Denn dafür ist der Sohn des Menschen gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu sagen, dass Jesus Christus ein Prophet ist, ein Mensch, der viel Gutes getan hat, war gut, aber zu wenig. Jesus kam nicht aus Nazareth, sondern aus Bethlehem. Er ist der verheißene Messias, der kommen wird, um Menschen zu retten. Und das ist die Botschaft auch von heute. Seine Königsherrschaft ist oft unsichtbar. Ich saß die Tage, die Woche von unserer kaputten Waschmaschine. Und habt ihr schon mal vor einer kaputten Waschmaschine gebetet? Bestimmt. Oder kaputt im Auto. Oder irgendeine Aufgabe, die so groß und unüberwindbar scheint. Irgendwann mal lief das Ding. Jetzt hat es wieder aufgehört zu laufen. Ich habe gebetet dafür. Und ich weiß, Jesus Christus weiß genau, welches Schräubchen gedreht werden soll, was muss gewechselt werden, damit das Ding wieder läuft. Ich habe immer noch saubere Wäsche, aber es gibt eine andere Lösung. Vielleicht deswegen warte ich noch ein bisschen. Aber eine kaputte Waschmaschine oder Dinge, die deinen Alltag beeinflussen, was ist das? was deinen Alltag beeinflusst. Jesus Christus sagt, die Bibel lehrt uns sehr eindeutig, dass Gott Menschen, die gläubig sind, alles geschenkt hat, um ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Ein Leben unter seiner Königsherrschaft, ein Leben im Glauben. Auch wenn er außer Landes gezogen ist, auch wenn er nicht sichtbar für die Welt ist und die Welt viele Fragen hat, hat er uns alles geschenkt. Mit der Kraft seiner Auferstehung hat er uns alles geschenkt, was wir brauchen. Und er lädt ein, bete zu mir. Ich will auf deine Stimme hören. Ich will auf deine Bitten antworten. Natürlich ist das Beten wichtig, in seinem Namen zu beten, in seinem Willen zu beten. Aber er lädt ein und er sagt sogar, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Er will uns schenken. Die Bibel sagt auch noch, dass seine Schafe, die im Glauben, die kennen seine Stimme. Die hören auf Jesus und die kennen seine Stimme, die mit der er zu uns spricht. Die tosende und tobende und jubelnde Volksmenge aus der Stadt Jerusalem entgegenkommend und die mit Jesus zusammenzog. Die Menschen beteten zu Gott, Herr, hilf doch, rette jetzt. Aber Jesus hat einen anderen Plan. Nicht immer ist sein Plan deckungsgleich mit dem, was du hast. Und ich weiß nicht, welche Herausforderung auf dich wartet, wenn morgen der Montag und wieder die Arbeitswoche beginnt. Ich weiß ganz genau, wenn ich von der Arbeit komme, werde ich wieder vor der Waschmaschine sitzen. Ich weiß nicht, wie deine Aufgaben sind. Vielleicht beginnt das schon Montagmorgen, wo du weißt, viele gehen zur Arbeit und ich bleibe zu Hause, weil ich keine Arbeitsstelle habe. Oder die schreienden Kinder oder die weinenden Kinder, wo du denkst, ich habe keinen Mut mehr. Oder die Berge von Geschirr oder der Arbeitgeber, der nur unzufrieden ist. Ich weiß es nicht, welche Herausforderung auf dich wartet. Aber möchtest du das mitnehmen? Jesus Christus ist außer Landes gereist, aber seine Königsherrschaft bleibt. Und selig sind die Glauben, denn er ist dafür gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Willst du dich im Glauben an ihn wenden? Er will auf dein Gebet hören. Er wartet darauf, dass du deine Bitten an ihn richtest. Dass du seine Herrschaft nicht in Frage stellst, auch wenn das, was dich gerade so stark beschäftigt, nicht sofort behoben wird. Er ist der König, er ist der Herr und er hat alles dafür getan, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben im Alltag führen können. Und mit einem Blick nach vorne, mit einem wartenden Herzen, das hörten wir immer wieder im 1. Thessalonicher Brief, Jesus Christus kommt wieder und dann wird seine Herrschaft, seine Königsherrschaft sichtbar sein für die ganze Welt. Aber heute ist es oft unsichtbar, aber er lädt ein zu glauben. Auch dann, wenn deine Pläne nicht mit den Plänen Gottes übereinstimmen, aber zu sagen, ich glaube dir trotzdem. Ich bete trotzdem zu dir und ich will dich anbeten als einen Herrn, dem die Fäden nie aus der Hand gleichen. In Jesu Namen. Amen.